Hier ist Inside, die Sendung, die bewegt, mit Mirjam Peto beim Freien Radio Neumünster.
Herzlich willkommen heute wieder in einem neuen Interview. Mein Name ist Mirjam Peto, ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und Greater Coach und ich möchte gerne heute die liebe Mascha Gudrian hier willkommen heißen. Es soll heute um das Thema, ja, wie ist die Beziehung zwischen Mensch und Hund so gehen und auch das, was man daraus so erlesen kann. Und da bin ich total gespannt. Ich bin ja auch Hundehalterin, deswegen ist das für mich immer ein riesen Geschenk, dann auch Leute immer da zu haben, wo ich selber noch wirklich direkt was lernen kann und vielleicht auch ein paar Dinge fragen kann. Ich hatte mir im Vorhinein schon ein bisschen was gedacht. Deswegen, stell dich gerne erst einmal vor, bevor ich dich jetzt hier erschlage mit meinen Fragen gleich. Und sag erstmal ein bisschen was zu dir und zu deiner Person.
Sehr gerne. Ich danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen und bin sehr gespannt. Ja, ich bin Mascha Gudrian. Ich arbeite als Wegbereiterin für Mensch wie Hund nach Maja Novak. Das ist eine Frau, die sehr bekannt geworden ist aufgrund ihrer speziellen Arbeit mit Hunden. Und arbeite auch als traumasensible Life-Coachin und habe dort viel Erfahrung gesammelt, auch in meiner eigenen Biografie und bringe das jetzt sozusagen in die Welt, damit jeder was davon hat.
Ja, sehr schön. Ich finde das total spannend. Ich habe das ja auch ein paar erzählt, ein paar Leuten in meiner Umgebung, dass beides so miteinander zu verbinden. Mhm. Ja, ich persönlich habe ja auch eine Ausbildung mal gemacht als Hundetrainerin. Ich habe aber den Paragraphen 11 nicht gemacht, also diese Erlaubniserteilung, die habe ich nicht, aber ich habe eben diesen Weg, den bin ich gegangen und der hat mir auch total geholfen in der Beziehung einfach mit meinem Hund. Der hat mich nochmal sehr viel bestätigt in ganz vielen Dingen, die ich so intuitiv einfach gemacht habe und glaube ich auch aus dem, wie man oder wie ich mir das so erarbeitet habe mit Martin Rütter. Ich habe schon als junges Mädchen habe ich immer Martin Rütter geguckt und mich begeistert das Thema einfach. Deswegen freue ich mich total, dass wir heute sprechen. Und dich begeistert das ja auch. Du hast gesagt, du hast deine eigene Biografie jetzt auch zu dem Thema Life-Coaching. Mhm. Kannst du so ein bisschen nochmal drauf eingehen, wie du dahin gekommen bist? Also wann wuchs jetzt die Idee für dich und wann hat das für dich auch dann Sinn ergeben, genau das zusammenzuführen? Weil es ist ja doch etwas, was man jetzt nicht an jeder Ecke trifft.
Das ist tatsächlich so in dieser klaren Form, wie ich jetzt arbeite, 2018, 2019 entstanden, tatsächlich in der Begegnung mit der Maike Maja Novak, weil die macht das. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, da ist meine Berufung, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass auch mir Tiere enorm geholfen haben, stattzufinden, einen Raum zu haben, den ich bei Menschen nicht hatte. Mhm. Und ich habe eben erlebt, dass ich auf der einen Seite viel mit Menschen Kontakt hatte, die in Not waren, die schwere Traumatisierung erlebt haben und sich immer wieder auch an mich gewandt haben. Mhm. Und ich gemerkt habe, ich habe denen helfen können. Ich habe sie vor allen Dingen unterstützen können, in ihre Kraft zu kommen, eigene Erkenntnisse zu entwickeln. Ja. Und ich habe eben erlebt, dass ich Tieren begegnet bin, die sich von niemandem mehr anders haben anfassen lassen, die total scheu waren. Und mit mir sind sie in den Kontakt gegangen. Das habe ich vor allen Dingen als Jugendliche erlebt. Und ich habe dann wirklich mit Pferden getanzt. Mhm. Mit Hunden habe ich im Wald quasi meine Erfahrung gesammelt und habe dann in diesem Alter ja nun mittlerweile dann mit Anfang 50 festgestellt.
Einmal ganz kurz dazwischen. Ja. Was sagst oder was meinst du mit, ich habe mit Hunden im Wald Erfahrungen gesammelt? Das hört sich jetzt so, waren das wilde Hunde, wessen Hunde waren das? Warum wart ihr zusammen im Wald? Da stellen sich so ein paar Fragen bei mir.
Ja, da war ich relativ jung. Ich überlege gerade, ich glaube, da war ich 9 Jahre alt und bin im Wald bin in einer Pflegefamilie groß geworden und dann war in der Nähe ein Wäldchen und da streunte tatsächlich ein schwarzer belgischer Schäferhund, der zwar offiziell ein Zuhause hatte, aber offensichtlich keine große Anbindung hatte, wahrscheinlich Zwingerhaltung, so wie ich das dann einschätzen konnte. Und der lief da zwar im Wald rum, aber war mega scheu. Ja. Und ich habe dann gemerkt, ich möchte den kennenlernen. Mhm. Meine Freundin, die damals mit war, hat Todesängste gestorben, weil dieser Hund wirklich auch knurrend und sehr vorsichtig war. Und ich habe dann Vertrauen aufgebaut. Und ab da habe ich mit dem Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben wir wirklich, so wie ich aus der Schule kam, bin ich in den Wald, habe irgendwas gerufen, irgendeinen Namen, Und dann ist dieser Hund angekommen und dann sind wir wirklich stundenlang durch die Wälder und durch die Äcker gezogen. Und irgendwann ist er gegangen und ich bin wieder nach Hause gegangen.
Spannend.
Ja, und dann das Frühjahr darauf hat er dann irgendwie anscheinend auch eine Kraft entdeckt und ist auf einmal jagen gegangen. Und das war dann für mich so die Trennung, dass er seine Wege gegangen ist. Er ist natürlich immer wieder nach Hause gelaufen, aber wenn er mich mitbekommen hat, war er bei mir.
Ja.
Und sowas habe ich auch mit dem Pferd erlebt. Mhm. Das war total scheu, ist schwer verletzt auf der Koppel vorgefunden worden. Das haben sie irgendwie wieder zusammengepflegt und das hat sich nicht mehr anfassen lassen. Ja. Und dann bin ich jeden Tag stundenlang hin, bis dieses Pferd mit mir wirklich in Kontakt gegangen ist. Und dann sind wir, später habe ich erfahren, das nennt man mit den Pferden tanzen. Also wir sind dann über die Weide gelaufen. Er ist mit mir jede Bewegung mitgegangen und hat ganz tiefes Vertrauen aufgebaut.
Ja.
Ja.
Das sind richtig schöne Erfahrungen.
Ja, das ging sehr tief.
Ja.
Ich habe das nie so wahrgenommen, aber später habe ich realisiert, dass das hilft mir auch heute noch bei sehr ursprünglichen Hunderassen, dass die merken, da ist, ich bin in mir zu Hause.
Ja.
Und das wollen die Tiere. Die wollen die Präsenz, die wollen die echte Präsenz.
Mhm.
Ja.
Ja. Ach, schön.
Mhm.
Ich hatte dich total frech unterbrochen.
Das ist total wertvoll. Ich kann stundenlang reden und von daher freue ich mich, wenn Fragen kommen.
Okay. Womit wolltest du weiter fortführen? Du hattest über dein Alter gesprochen, glaube ich. Irgendwas mit einer Zahl war da drin.
Ja, genau, dass ich dann in diesem Zeitraum Anfang, Mitte 50 endlich mich getraut habe, in meine Kraft zu gehen und eben genau zu merken, dass diese Verbindung, die ich eben wie gesagt über Maya kennengelernt habe, aber auf meine Art in die Welt zu bringen. Und das hat auch nochmal gebraucht, bis ich gemerkt habe, ich habe durch meine besondere Biografie, man nennt sie so jenseits des Unvorstellbaren, habe ich quasi Erfahrungen gesammelt, die ich jetzt in die Welt bringen kann, nämlich dass ich Mut machen kann, dass ich sagen kann, ja, du kannst auch mit der tiefsten Verletzung wieder in die Welt gehen, auf deine Art, mit deinen Möglichkeiten.
Ja.
Und die Hunde helfen mir halt quasi als Spiegel.
Mhm.
Ja, ein Mensch wendet sich oft nicht für sich an jemanden anders, aber für deinen Hund machst du es und sagst, ja, der braucht Hilfe. Mhm. Und ich merke, der ist jetzt in Not.
Ja.
Oder ich möchte mehr mit meinem Hund erreichen. Also die Hunde sind quasi innere Kindanteile, so der Spiegel dafür. Und das ist das, wo ich dann auch solche Menschen erreiche, die sonst sehr scheu sind und sagen, nee, ich will gar nichts von dir, aber mein Hund braucht deine Hilfe.
Ja.
Und das habe ich halt erkannt, das ist ein, ja, da bieten sich die Hunde förmlich an.
Ja.
Ja.
Okay, und das dann so als Brücke zu nehmen zu
genau.
den Menschen hin.
Richtig.
Ne? Also zu sagen, okay, ich öffne meine Tore für die Probleme, die ihr mit euren Hunden habt.
Ja.
Und dann aber zu sagen, okay, da sehe ich zwar was, aber das ist eher ein Symptom von.
Genau.
Okay.
Ja, also selbst ein Straßenhund, der mit einem großen Angstthema zu einem Menschen kommt, das bringt er ja mit.
Ja.
Trotzdem entdecke ich immer wieder, es ist kein Zufall, dass dieser Hund mit diesem Angstthema, mit dieser Traumatisierung bei diesem Menschen landet.
Ja.
Weil der zieht in der Regel auch ein Thema hoch. Also Trauma zieht Trauma an.
Mhm.
Ja.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich persönlich komme aus einer Geschichte, das hört sich jetzt sehr groß an, also ich habe zwei Hunde gehabt und der eine Hund, den habe ich jetzt nicht mehr, das ist ein Trennungskind sozusagen, der konnte nicht alleine bleiben, der war, ich sage jetzt mal hyperaktiv, also nicht hyperaktiv, so dass er gar nicht entspannen konnte. Zu Hause konnte der schon runterfahren. Das haben wir ihm dann beigebracht. Die Frage war aber immer, okay, kann er jetzt seine Impulse kontrollieren? Also so Impulskontrolle war für ihn sehr schwierig. Das haben wir dann auch aufgebaut. Aber in Situationen, wo es jetzt nicht trainingsrelevant war, sondern so im Wald oder wenn man sich eine Jacke angezogen hat, so ritualisierte Dinge, die haben ihn immer noch total sehr gefordert, dass er sich da runterfahren kann. Und mein anderer Hund, den ich als Welpen habe, und der ist da ganz anders. Also der ist sehr gechillt und entspannt. Wie kann man denn jetzt diese beiden Hunde zusammenbringen mit einem Herrchen?
Wie meinst du jetzt genau die Frage, dass du sagst, wie kann man sagen, dass beide das Herrchen oder Frauchen spiegeln?
Genau.
Oh, genau. Naja, du trägst ja verschiedene Anteile in dir. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass es Beförderer gibt unter den Hunden.
Mhm.
Das heißt, die ziehen Themen hoch.
Ja.
Und es gibt Hunde, die tragen dich.
Mhm.
Und die machen dir es einfach.
Ja.
Und es ist toll, wenn du einen Träger bei dir hast, also sprich, der dich trägt und dir das leicht macht, also nicht in jedes Thema reinrauschen lässt.
Ja.
Und ein anderer Hund klingt eher, dass der eigene Bindungsverletzung hochgezogen hat.
Ja.
Weil wie ist das mit dem Thema alleine sein, als Kind alleine gelassen werden, Verlassenheitsängste? Sowas würde ich mir angucken.
Ja.
Oder auch dieses Thema Hyperaktivität. Müsste ich den Hund erleben? Ist das einfach ein sehr energetischer Hund, wirklich von sich aus? Oder was passiert zum Beispiel bei dir, wenn Veränderung kommt? Wenn das heißt, jetzt gehen wir in eine unbekannte Situation. Mhm. Und das wären dann Fragen, die ich unter anderem angucken würde.
Mhm.
Und ein anderer Aspekt, den die Hunde haben, nach meiner Erfahrung, was ich eben auch, ist immer wichtig, weil das ist die Ursprungsfrau, sonst ist diese Rudelstellung, die zu sagen, es gibt verschiedene Kompetenzen von Hunden. Und da gibt es eben introvertierte Typen, extrovertierte Typen, Mitarbeitertypen und Entscheidungsträger.
Mhm.
Und das ist eben auch noch je nach Qualität, also welche Aufgabe der Hund in der Gruppe hätte.
Ja.
Auch da könnte ich was sagen, weil dein einer Hund, der nicht gerne alleine ist und immer hochgefahren ist, wenn das zum Beispiel das Zentralwesen ist, wenn die nicht angemessen informiert werden und ein Rudelmitglied macht einfach etwas, dann werden die nervös. Und alleine sein wäre für diesen Hund tatsächlich eine Herausforderung, weil er in der Gruppe für die ganze Gruppe immer zuständig ist. Und wenn deine Gruppe geht, kannst du ja nicht mehr zuständig sein. Oder wenn das ein Wächtertyp ist, der ist Bodyguard. Stell dir vor, ein Bodyguard, der zu Beschützende geht einfach.
Ja.
Wenn der Hund nicht informiert ist, nicht wirklich die Führung bekommen hat, dass er das alles einordnen kann, dann steht er da und hat das Gefühl, du stirbst da draußen ohne ihn. Wir denken oft, der Hund kann nicht ohne uns. Viele Hunde haben das Thema und erleben uns in unserem Alltag für sich so irre, dass die sagen, ohne mich überlebt die da draußen nicht.
Ja? Ja.
Und das wäre das, wie wir uns das angucken würden. Und die werden verschiedene Aspekte von dir spiegeln.
Ja, okay. Dann haben wir ja schon mal für mich und für alle anderen da ein großes Thema mit geklärt. So. Wie war denn jetzt deine persönliche Biografie? Also wie war der Weg davor? Du hast ja auch wahrscheinlich auch dieses Thema des Life-Coach-Daseins. Da wirst du ja vorher wahrscheinlich auch Erfahrungen gemacht haben. Irgendwas war da ja schon. Das ist ja nicht von nichts so plötzlich aus dem Boden geploppt.
Das stimmt. Also rückwärts jetzt mal angefangen. Ich habe tatsächlich mal Psychologie studiert, habe da mein Vordiplom gemacht und mache jetzt meinen Heilpraktiker für Psychotherapie. Das ist eben auch wichtig zu sagen, das ist auch schon ein Ergebnis aus der vorigen Biografie. Ich habe es selber erlebt, oder dass ich nicht in meinem Körper bin, dass ich also hochfunktional in Kontakt gehen kann. Ich kann Aufgaben erfüllen. Und habe aber überhaupt gar kein Bewusstsein für mich gehabt. Und das hat dazu geführt, dass mein Körper angefangen hat, mit Mitte 20, Anfang 30 immer mehr Körpersymptome zu produzieren. Ich habe dann ein Virus am Herzen gehabt, war auf einmal nicht mehr in der Lage zu funktionieren. Das heißt, mein Körper ist zur Ruhe gekommen. Und ich habe dann auf einmal gemerkt, jetzt habe ich Todesangst und hatte aber gar keine Antwort darauf, worum es eigentlich geht. Und das ist im Laufe meines Lebens immer wieder passiert, dass ich gemerkt habe, dass ich zwar funktionieren kann, aber nicht wirklich fühle. Und das habe ich auch durch meine Hunde erlebt.
Ja. Also wir hatten ja hier auch öfter schon mal in der Sendung dieses Thema, okay, Körper, Geist, Seele. Ich finde es jetzt heute viel schöner zu sagen, nicht, die sind nicht getrennt, sondern die sind mehr verbunden, als man glaubt, sondern die sind gar nicht getrennt. Das ist alles eins. Wenn du jetzt so beschreibst, du hattest da zum Beispiel so ein Herzvirus. Was waren denn noch die Auswirkungen, die sich so gezeigt haben zwischen deinem 25. und Anfang 30. Lebensjahr so?
Ich habe viele körperliche Themen gehabt, Durchblutungsstörungen. Ich habe Darmprobleme gehabt, massivste Schmerzen immer wieder. Und alles, was sich gezeigt hat, viel Blasenentzündung. Ich habe viel mit meinem Unterleib zu tun gehabt. Also es war eigentlich alles, was vegetativ war, entglitten.
Ja.
Und das war lange in meinem Leben so. Und zu dem, was du gesagt hast, für mich ist mein Körper mein Freund, weil er übernimmt quasi das, was die Emotionen nicht mehr tragen können. Also er bringt quasi Emotionen ins Sichtbare.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Körpersymptom habe, egal welche Krankheit, dann weiß ich, es ist eigentlich ein Hilferuf. Und wenn ich mich der Energie zuwende, dem Thema dahinter, habe ich bis jetzt, und ich habe gravierende Dinge erlebt, also auch wirklich die Leber war kurz vorm Versagen und keiner wusste, warum.
Ja.
Als ich mich dem Thema der Wut zugewandt habe und wirklich auch emotional mich dem zugewandt habe, natürlich auch mit gewissen Unterstützung. Ich sage jetzt nicht, ihr könnt ohne jegliche Medizin klarkommen, aber meine Erfahrung ist, die Basis ist immer, den Notruf ernst zu nehmen.
Ja, wenn du sagst, du hast dich dem gewidmet. Normalerweise, oder bei vielen Menschen, normalerweise will ich wieder lieber ausklammern.
Genau.
Sind ja viele Menschen dann so, okay, ich habe ein Herzvirus, das ist eine Krankheit, da nehme ich Medikamente, wie du schon gesagt hast, ne, ist ein probates Mittel, kann man machen, muss man aber nicht. Und dann geht das wieder weg, wird wieder besser, ich gebe meinem Körper Ruhe. Diese Auswirkungen, die das auf den Körper hat, finde ich auch immer sehr spannend. Mhm. Also wenn ich jetzt eben einen Virus am Herzen habe, dann kann ich nicht so schnell das machen, was ich möchte. Das heißt, ich muss mich in Geduld üben, in Geduld mit mir selber, muss hinhören, okay, was ist denn jetzt los? Das ist jetzt meine Einstufung von den Dingen oder eine Einschätzung. Aber wenn du sagst, da waren auch noch andere Dinge und die haben dich dann eingeschränkt in deiner Funktionalität.
Ja.
Und du hast dann begriffen, du musst dich dem zuwenden. Wo kam das her? Also hast du das gehört? Hast du das gelesen? Hast du Rüdiger Dahlke zum Beispiel, der macht ja ganz viel zu dem Thema. Was ist da der Kontakt gewesen, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt dahin und ich schaue mir an, ach, ist das vielleicht ein Wutthema?
Das ist tatsächlich etwas, was ich als universelle Anbindung mit in mein Leben gebracht habe. Ich habe eine ganz frühe Weisheit gehabt. Mhm. Also es ist bei mir eher umgekehrt. Ich habe viele Dinge intuitiv gemacht mit mir und dann erst gelesen, dass andere Menschen damit schon lange ihr Geld verdienen.
Ja.
Das ist tatsächlich mein Rettungsanker. Es hört sich jetzt sehr spirituell an, aber es ist so, ich habe eine universelle Weisheit gehabt. Ich habe mit 8 Jahren das erste Mal auf einer Wiese gesessen und habe auf einmal erkannt, wie wichtig es ist, dass ich schweige, um da drin was zu hören in meinem Körper. Also das ist wirklich, ich war auch in der Schule immer die Verrückte. Ich habe viele Dinge, die andere Menschen erlesen mussten, wirklich in mir als innere Weisheit erkannt. Und dann gab es immer mal Impulse, die mir geholfen haben zu sagen, ah, so nennt man das. Oder so jetzt meinetwegen Rüdiger Dahlke ist auch mal an mir kurz sozusagen kurz vorbeigehuscht. Und dann habe ich das eher bestätigt gefunden. Also es ist tatsächlich so, dass ich viele, viele Impulse aus mir herausgenommen habe, weil zum Beispiel mit diesem Virus am Herzen, durch diese Ruhe, die für mich wirklich Todesgefahr bedeutet hat, da habe ich zum Beispiel gespürt, das war in mir, dass ich gemerkt habe, aber wenn ich zur Ruhe komme, habe ich Angst zu sterben, wie so ein wildes Tier. Und habe gespürt, dass es gerade für mich so einen Punkt gibt, will ich bleiben oder will ich gehen? Und dann habe ich mich wirklich auf eine Wiese gesetzt und bin in diesen inneren Dialog gegangen und habe mich fürs Leben entschieden. Und habe dann tatsächlich nochmal eine Frau, der bin ich begegnet, die hat so ein Reading gemacht vom höheren Selbst und hat bestätigt, dass ich diesen freien Willen habe, bleibe ich oder gehe ich. Und ich habe mich halt immer fürs Leben entschieden. Das klingt sehr abgehoben, aber das ist es tatsächlich für mich so, dass ich ja das Geschenk habe, dass ich dazu immer einen Zugriff hatte zu dieser inneren Anbindung.
Ja. Finde ich total schön. Andere haben ja das nicht unbedingt, dieses Bewusstsein dafür, dass man sich ja immer wieder eigentlich im Leben entscheiden kann, ob ich jetzt bleibe oder gehe.
Ja.
Und ich finde, dass auf der einen Seite ist es etwas, was einen halt immer wieder begleitet, was man immer wieder im Leben hat, wo man halt so kurz vor so einem Ende steht, was ja auch vielleicht eine gewisse Trauer oder Wehmut mit sich bringt. Und auch vielleicht so eine gewisse Schwere. Aber man kann halt darin auch genauso gut Leichtigkeit sehen. Ne? Also dieses, okay, ich habe die Wahl, ich bin frei. Das kommt halt, glaube ich, auch immer ein bisschen darauf an, wie man das, also nicht nur ein bisschen, das kommt wie bei allem darauf an, wie man das einschätzt und wie man das bewertet. Ne? Bewerte ich das jetzt als was Positives für mich, als eine Wahl, die ich treffen kann, als eine Freiheit, die ich habe? Oder betrifft mich das jetzt in dem Sinne, dass ich damit mich eingeschränkt fühle und irgendwie bedrückt?
Du benennst damit für mich mit den entscheidendsten Punkt, warum ich diese Arbeit oder dieses Wirken mache, was ich mache, nämlich dieses Gefühl in sich wieder zu entdecken, der Selbstermächtigung. Weil das ist einfach der entscheidende Punkt, zu merken, ich habe die Wahl, Also ich kann das immer so, mich sehr weit aus dem Fenster lehnen, weil das ist ja die Überlebenstaktik in mir immer gewesen. Das ist ja im Prinzip Dissoziieren, ist ja ein Weg. Ja. Dass ich eine sehr grausame, physische und auch für mein ganzes System überwältigende Situation dadurch überstehe, dass ich es abspalte. Ja, und das ist natürlich nichts, wofür mein System sich frei in dem Moment entscheidet. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, genau über diese Fähigkeit habe ich gelernt, zu sagen, ich kriege diesen Moment mit, bevor ich quasi entgleite und kann jetzt wieder entscheiden, gehe ich in die Welt oder gehe ich da nicht rein. Also ich finde, das ist wirklich, das ist das, was mir so viel Lebensmut macht.
Du meinst, du kannst jetzt mittlerweile erspüren, wann du dissoziieren würdest eigentlich.
Ja. Ja, und das war immer das, was mich quasi auch für viele Therapeuten sehr anstrengend gemacht hat. Weil ich habe zwar sehr typische Sachen, aber um mit mir umzugehen, war vieles eben genau diese Momente, dass ich immer noch diesen letzten Winkel behalten habe, an vielen Stellen doch noch zu entscheiden. Dadurch war ich auch nicht so gut therapierbar.
Ja, okay. Ja. Also du hattest dann diese Situation, dass du gesagt hast, ich möchte leben. Mhm. Und hast dich dann für eine Therapie entschieden? Oder wie war dann der Weg zur Therapie, wie du das gerade eben beschreibst?
Also die Therapien haben wirklich angefangen aus einer Notsituation, dass ich wirklich durch meine Geschichte immer wieder auch auf sehr krasse Menschen gestoßen bin. Auch in meiner Ausbildung habe ich eine sehr massive Ausbilderin gehabt und bin dadurch psychisch zusammengebrochen. Und da hatte ich eine sehr gute Freundin, die gesagt hat, das reicht, ich bringe dich jetzt zum Arzt und du gehst bitte in die Klinik. Und da hatte ich das Glück, dass der mich nicht eingewiesen hat, sondern ich in eine psychosomatische Klinik gegangen bin. Das habe ich dann akzeptiert, weil ich gemerkt habe, so komme ich nicht weiter. Und ab da war das so, dass ich immer wieder die Punkte gehabt habe, wo ich in so einen Zusammenbruch gekommen bin und dann schon diese besondere Klinik auch als wirklich wertvoll erlebt habe, weil ich da das erste Mal Beziehungserfahrung gemacht habe.
Okay. Und wenn du sagst, krasse Lehrerin, was hat die gespiegelt, was dich so getriggert hat oder was sich...
Die Ausbilderin?
Ja.
Naja, die hat genauso diese Entgrenzung gemacht. Ich habe dann nicht... gelernt in der Praxis, sondern habe ihren Haushalt führen müssen und habe das Kind betreuen müssen. Und wenn ich das nicht wollte, dann wurde ich mit Schuhbürsten beworfen. Also das war wirklich eigentlich das, was man in den 50er Jahren kennt, habe ich da noch erlebt. Oder dann wollte ich mich zur Zwischenprüfung vorbereiten und dann hieß es, du bist intelligent genug, du kümmerst dich jetzt hier um meine Tochter und kannst morgen so zur Zwischenprüfung gehen. Oder hat mir einen Medikamentenschrank dahingestellt, also hat gesagt, du räumst die Medikamente auf. Dann habe ich das in meiner Freizeit nach Arbeit, nachdem eigentlich Schluss war, habe ich das gemacht, stundenlang. Dann ist sie gekommen, hat sich das angeguckt und hat den ganzen Schrank einmal kommentarlos ausgeräumt und hat gesagt, falsch.
Ja.
Und die hat mich das stundenlang machen lassen, bis sie mir gesagt hat, wonach sie die überhaupt sortiert haben wollte.
Ja.
Das wusste ich als Auszubildende nicht. Und das heißt, dass ich dann Freitagabend, anstatt um 3 Feierabend hatte, um 10 abends nach Hause konnte. Und sowas hat sie sehr exzessiv mit mir gemacht. Und dann gleichzeitig hat sie mir angeboten, dass ich studieren soll und mit ihr eine Praxis eröffnen. Mhm. Ist auch später die Ausbildungserlaubnis entzogen worden, nachdem sie noch jemanden anscheinend so behandelt hat. Und solche, das ist klar, Menschen wie ich ziehen dann auch sowas an. Mhm. Ne? Wir haben halt kein gesundes Selbstwertgefühl und also ziehen dann genauso ambivalente Menschen an.
Ja. Kannst du nochmal da einsteigen? Was ist deine Biografie? Was ist dir passiert, was ist gewesen, dass du sagst, ich mit meiner Biografie ziehe solche Menschen an?
Ich habe selber die Erfahrung gemacht, nicht bei meiner Mutter aufzuwachsen, sondern gleich nach der Geburt ins Säuglingsheim zu kommen. Dann ist dieses Säuglingsheim geschlossen worden, weil da unhaltbare Zustände waren. Und ich bin in ein Kinderheim gekommen und von dem Kinderheim aus in eine Pflegefamilie. Und es haben da schon Übergriffe stattgefunden, auch sexuelle Übergriffe und zusätzlich, was ich dann später immer mehr erfahren habe und auch am eigenen Leib, also dann durch Dissoziation, Körperwahrnehmung gemerkt habe, eben ritualisierte Machenschaften. Also dass das nicht nur, sage ich mal, Jugendliche waren, die sich an mir vergangen haben, sondern dass das wirklich eine ritualisierte Welt war, wo eben Kinder, also wir als Kinder verliehen und verkauft worden sind.
Hast du denn heutzutage auch, wenn du sagst, du ziehst oder du hast Leute angezogen, die ja, ich sage jetzt mal, in dein Muster reingespielt haben. Hast du auch jetzt heutzutage Klienten, die zu dir kommen, die dieselben Erfahrungen vielleicht gemacht haben?
Also zumindest ziehe ich Menschen an, die schon gravierendere Bindungsverletzungen haben und wo auch sexuelle Übergriffe eine Rolle spielen. Und ich ziehe vor allen Dingen Menschen an, die im Alltag hochfunktional sind und wirklich auch ein gutes Standing haben, aber merken, dass emotional in Beziehung ganz viele Brüche sind und die Partnerschaft nicht so ist, wie sie eigentlich zu dem Leben passen würde. Die führen Menschen, aber den Hund kriegen sie nicht geführt. Mhm. Also kriegen da das nicht so hin, dass der sich ihnen anvertraut. Mhm. Und insofern habe ich das Gefühl, genau wie bei mir, dieser Bruch zwischen dem, wie wir funktionieren und wirken und dem, was dann im Privaten wirklich stattfindet.
Ja.
Und ein noch entscheidenderen Punkt, welche Menschen ich anziehe, ist Menschen, die sich noch nie wirklich wahrgenommen gefühlt haben. Mhm. Also die stehen neben mir und das kriege ich ganz oft gesagt, die sagen, ich gucke dich an und wenn du mich anguckst, sehe ich, dass du mich siehst. Mhm. Und das ist eher das. Und das trifft sich in allen Schichten, Männer, Frauen und auch in allen Altersgruppen.
Ja.
Ja.
Ja, schön.
Das mache ich aber nur, wenn ich eingeladen werde. Das ist mir ganz wichtig.
Wie meinst du das?
Ich gucke, wenn ich jetzt mit dir hier sitze, dann gucke ich nicht. Dann unterhalte ich mich.
Ja.
Und das ist auch ganz wichtig, immer auch wenn ich mit meinen Klienten, ich leite ja auch Gruppen und wenn wir dann in der Mittagspause zusammensitzen, dann merke ich da manchmal so eine Nervosität und dann sage ich auch immer, ich bin jetzt nicht eingeladen. Mhm. Also ich gehe nicht in ein Haus, wo ich nicht gefragt worden bin.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, in der Branche insgesamt sehr, sehr wichtig, dass man das alles so ein bisschen da dann lassen kann, auch in Freundschaften. Also absolut. Wenn man in Freundschaften die ganze Zeit am Analysieren und am, ich sage jetzt mal, auch dann ungefragt Ratschläge verteilen ist oder am Bewerten und das so unterschwellig versucht durchzudrücken, das ist halt sehr, sehr unförderlich für irgendwie, dass sich die Leute in der Umgebung dann auch frei entfalten können.
Ne? Na, das wäre so wie eine Reinigungskraft, die in jeden Haushalt, egal ob nicht, immer das Putztuch mitbringt und sagt, ich mache hier mal sauber.
Ja. Also, oder nebenbei einfach so ein bisschen.
Genau.
Ne? Und
dann
nimmt sie deine Tasse und
Richtig.
Das ist einfach übergriffig dann auch schon.
Absolut,
wieder, ne?
Absolut. Genau. Ja. Und diese Ratschläge, sehr bekannt, sind eben auch Schläge, ist so. Und das mache ich gar nicht. Also ich gebe auch bei Hunde Menschen keine Tipps.
Ja.
Sondern bei mir passiert der Impuls und ich zeige ihnen was. Ich frage, darf ich dir mal zeigen, was ich jetzt wie ich mit dem Hund kommuniziere?
Ja.
Und ich warte auf Einladung oder ich frage, darf ich dir mal eine Rückmeldung geben? Mhm. Das mache ich, das ist mir ganz wichtig.
Ja,
weil wir sind auf Augenhöhe. Das ist immer, und diese Wertschätzung, die du ansprichst, das ist auch etwas, was ich irgendwann festgestellt habe. Es hat sich mal eine Klientin bei mir angemeldet zum Seminar, weil ich habe gesagt, ich werte nicht. Dann hat sie gesagt, ich komme zu dir, weil das war ein 5-Tage-Seminar, nur weil ich wissen will, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der nicht irgendwann wertet. Ist nach 5 Tagen gegangen, hat gesagt, okay, das ist neu für mich und das mache ich auch nicht, weil das ist auch nicht meine Lebenshaltung. Das ist auch ein Teil, warum ich letztendlich so gut überlebt habe, weil ich habe nie einen Lehrer gehabt, den ich nicht mochte. Ich habe die waren halt so, wie sie waren.
Ja.
Dann haben die mich halt angebrüllt, hatte wohl so, also das war wirklich das war so ein ganz weiches Gefühl.
Mhm. Mhm. Ja, schön, wenn man das so von Natur aus mit sich bringt.
Ein Rettungsanker, bin ich mir ganz sicher.
Ja. In deiner Arbeit mit den Klienten, wenn du jetzt aber eingeladen bist, wie würde das dann vonstatten laufen? Also jetzt nehmen wir mal an, ich habe gesagt dir, bitte, bitte, bitte hilf mir, mein Hund früher mochte keine Kinder.
Mhm.
Den hat das total in seinen Jagdinstinkt auch versetzt, wenn Kinder durchs Wohnzimmer gelaufen sind zum Beispiel. Und ist dann hinterher und hat die versucht zu stoppen.
Mhm.
Es hat sich jetzt mit seinem Alter hat sich das getan. Ich habe auch mehr Kinder um mich herum.
Mhm.
Also das ist auch mehr Training da. Mhm. Aber früher war das für mich wirklich schwierig, weil ich auch nicht einschätzen konnte, oder ich wusste eigentlich konnte es ja einschätzen. Ich wusste, wenn das Kind jetzt aufsteht und läuft, dann rennt er hinterher. Und ich wusste auch, wenn es anfängt zu schreien, dann guckt er es komisch an.
Mhm.
Und kein Kind darf sich ihm nähern und die Hand nach ihm ausstrecken.
Mhm.
ist immer gut gegangen, weil ich gut aufgepasst habe.
Ja.
Ich finde, da hat man als Hundehalter auch wirklich richtig große Verantwortung. Mhm. Aber auch als Elternhalter. Bitte hier nochmal einen Aufruf. Lasst eure Kinder nicht einfach zu irgendwelchen fremden Hunden, wenn die gerade beim Shoppen sind oder so. Die Situation hatte ich nämlich auch. Und da ist es dann immer total blöd. Ich gehe mit ihm ganz entspannt an der Leine durch ein Einkaufszentrum, hier Outlet Neumünster zum Beispiel. Mhm. Gehe da durch und dann kommt ein Kind von hinten. Ich bin gerade am Jacke gucken von hinten an und will den Hund anfassen. Mhm. Auch da hat er dann nichts gemacht. Er ist ja dann nicht wie so eine Furie auf die Kinder los. Aber er hat schon komisch geguckt und ich wusste, okay, wenn es jetzt näher kommt, dann könnte es auch sein, dass er das so wegschnappt. Ne? Mhm. Und da, wenn ich dann den Kindern gesagt habe, da war kein Elternteil in der Nähe, sage ich, magst du bitte gehen? Dann, ja, kann sie nicht mein Kind hier hin und her schicken und so. Also dann kamen auch solche Reaktionen wieder. Das war jetzt nicht immer so, aber sowas ist dann einem im Kopf geblieben, wo man sagt, das war so knapp. Ne? Was wäre da so eine Geschichte?
Also das hat jetzt ganz spannende Aspekte, die du benannt hast. Ja. Ich fange mal bei dem Hund an. Mhm. Erstmal würde ich, genau, nee, total wertvoll. Ich würde mir erstmal den Hund angucken. Was du beschreibst, hat der aus Hundesicht völlig angemessen reagiert.
Genau, ja.
Nämlich alles, was schnell ist, ist irre. Mhm. Und die Hunde legen Wert auf angemessene Bewegung. Mhm. Und das Ziel ist zu stoppen, um Ruhe zu schaffen. Mhm. So, und ein Hund hat er eben seine Art. Und der hat eben nicht die Hände, sondern irgendwann die Zähne. Mhm. Was ich wichtig finde, Hunde wissen sehr genau, wie sie ihre Zähne einsetzen. Mhm. Das ist wie wir unsere Hände. Ich weiß, ob ich dich nehme, streichel oder ob ich zupacke und ob ich irgendwann verletze. Ja? Ja. So. Das heißt, dein Hund, den du beschreibst, ist einfach ein Hund, der in dem Moment das Gefühl hatte, er muss die Situation regeln. Mhm. Was du gemacht hast, ist dann reagieren. Mhm. Was deinem Hund gut getan hätte, jetzt aus meinem Gefühl nur heraus, ist, dass er merkt, grundsätzlich, du bist diejenige, die agiert. Mhm. Das heißt, er hat an anderen Situationen, das ist dann schon ein hoher Reiz, aber es wird vielleicht in anderen Situationen Momente geben, wo er das Gefühl hat, dass du nicht so präsent und angemessen ihn führst, dass er das an dich abgeben kann. Mhm. Also für mich wäre das ein Hund, dem ich sage, ich sehe diese Kinder, und ich sage, es ist ein Danke für deinen Job, dass du mir sagst, da ist was auffällig. Das brauchen die Hunde auch, eine Anerkennung. Mhm. Und dann zu sagen, und ich kümmere mich jetzt. Mhm. Ich übernehme. Das wäre was, wodurch du das ist dann ein Agieren und kein Reagieren mehr. Und was du dann beschreibst, alles, was dann gekommen ist mit diesem Kind und ich sage dem Kind und die Mutter reagiert dann so oder der Vater. Wenn wir realisieren, dass das zum Beispiel für die Eltern, da stehen dann auch keine Eltern mehr vor dir, sondern auch Kinder, die sich nämlich bloßgestellt fühlen. Mhm. Und das ist für mich eine ganz wichtige Erfahrung, auch Hundehalter, die dann pöbeln oder so. Das sind eigentlich Kinder in Not, weil wir alle haben unsere ganzen Strategien, wie wir jetzt hier miteinander agieren und auch wenn wir draußen sind. Das haben wir alles in der Kindheit gelernt. Mhm. Und viele Verhaltensstrategien sind im Prinzip, ich nenne das so, Beschützerstrategien. Mhm. Das heißt, wir haben uns so gelernt zu benehmen, dass wir irgendwie gut klarkommen. Mhm. Und wenn jemand das aufdeckt, also jetzt quasi sagt, du hast was falsch gemacht, dann haben eben da kommt sofort dieses Rechtfertigen. Mhm. Ja. Und das ist das, was da passiert ist. Und bei dir wäre interessant für mich zu gucken, was ist denn für dich daran schlimm, wenn dein Hund sich völlig angemessen einfach umdreht und dieses Kind anguckt, also verwarnt, und du in dem Moment sagst, okay, ich nehme, danke, ich übernehme das und stoppst dieses Kind. Mhm. Aber es ist ja so ein Gefühl, du bewertest das ja auch vom Hund, der guckt komisch und immer diese Endzeit-Szenarien kommen dann.
Ja, also ich finde das gar nicht schlimm, dass er das tut.
Ja?
Ich finde, das ist total in Ordnung.
Ja?
Und ich glaube auch, also er hat es einfach nicht besser. Er hat ja eine Angst in der Situation auch. Also es ist
die Frage. Das ist deine Interpretation. Ja. Ob er wirklich Angst hat oder ob es etwas ist, was ja auch faktisch unangemessen ist. Das, also da würde ich sehr genau mit dir jetzt zum Beispiel gucken. Was sind deine eigenen Bewertungen? Mhm. Warum empfindest du das so? Und sagst eben, also alle Worte, die du vorhin benannt hast, ist ja immer diese Befürchtung, mein Hund verletzt jemanden.
Genau, ja. Das ist meine Befürchtung.
Genau.
Ich habe gar keine Lust darauf, dass dieser Hund irgendwie irgendwelche Auflagen bekommt, weil ich glaube, dass er das nicht verdient hat. Ich finde das dann ungerecht.
Genau.
Weil ich denke,
deinen
er
Hund.
Hat das super toll alles und ich kann das nicht immer regeln. Das ist eigentlich dieses, ne, dass ich mich dann hilflos fühle und das ist ein Thema von mir.
So.
Ich fühle mich da hilflos in der Situation, weil ich nicht in jeder Situation meinen Hund komplett hundertprozentig im Blick haben kann.
Hast du denn die Idee, dass das jemand kann?
Nein, das auch nicht. Ich weiß, dass es auch
du weißt
absurd
es,
ist.
Aber in dir gibt es wahrscheinlich einen Anteil, der die Idee hat, dass das eigentlich so sein müsste. Und andere Menschen sollen
dass
doch...
Dass es sicherer wäre,
genau.
Wenn es so wäre.
Ja. Und damit bist du in der Kontrolle, stimmt das? Und Kontrolle schließt Vertrauen aus.
Ja.
Und was Hunde wollen und brauchen, ist Vertrauen.
Ja, und ich glaube, das ist besser geworden. Also deswegen ist er jetzt auch da nicht mehr so durchgedreht. Und ich kann aber, ich habe das Gefühl, dass ich über die vielen Situationen, wo ich durch Kontrolle Sicherheit hergestellt habe, mir wieder mich selbst belohnt habe damit, dass ich jetzt besser vertrauen kann.
Mhm.
Weil ich so viel meine Augen und Ohren da haben konnte auch, weil ich halt auch keine Kinder habe oder noch irgendwas anderes, was da drum rumschwirrt.
Ja.
Ich konnte mich auf diesen Hund konzentrieren.
Mhm.
Ich glaube, das war auch ein Geschenk, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Es hätte ja auch anders laufen können.
Ja, wobei ich das gerade sehr spannend fand. Du hast kurz über das Thema Vertrauen geredet. Mhm. Da wurden deine Füße unruhig. Und dann bist du umgelenkt wieder zum Thema Kontrolle.
Mhm.
Das wäre jetzt zum Beispiel was, wenn wir jetzt arbeiten würde ich genau da gucken.
Ja.
Weil was wir hier beide machen, wir haben beide einen sehr brillanten Verstand und tauschen uns da wunderbar aus. Und für alles hat der Verstand eine Erklärung.
Ja.
Der kann alles erklären. Was ich dabei spüre, weil du mich eingeladen hast, ist, dass in all diesen Themen, es geht um das tiefe Thema, wirklich, wirklich Vertrauen.
Mhm.
Und es ist so eine kindliche Idee von, ich kann das über Kontrolle doch ein bisschen ersetzen.
Mhm.
Und das ist wirklich der Irrglaube. Das ist aber das Kind, was ja sich irgendeine Strategie entwickeln musste.
Ja.
Ja. Und das wär so der Pfad, wo ich weiterkommen würde. Wo viel bei dir passiert ist an Energie, ist das Thema Hilflosigkeit.
Mhm.
Und es ist dieses Überraschtwerden. Ja. Und das wäre so, auch vorhin hattest du noch was gesagt, da habe ich so das Thema Veränderungen gespürt. Und das wäre jetzt die Fährte, wo ich bei dir aber sehr behutsam weitergehen würde.
Mhm.
Weil es bringt auch nichts, ich nenne das immer so Sensation schaffen. Ja, also ich könnte jetzt mit dir so in Kontakt gehen, dass hier die Post abgeht. Ja, und du hättest tiefe Erkenntnisse. Es wird richtig was fühlbar werden. Wenn wir jetzt noch einen Fernsehsender hätten, würde man das filmen. Und du
RTL würdest, oder Sat.1.
So, und dann gehst du nach Hause und dann brichst du zusammen. Ja, weil alles, was an Expansion kommt, kommt dann auch wieder an diesem Zusammenziehen.
Ja.
Und deswegen arbeite ich immer ganz, ganz fein und kleinschrittig.
Mhm.
Deswegen jetzt zum Beispiel bei dir, ist das Thema rund erstmal. Und dann geht es beim nächsten Kontakt da wieder rein.
Mhm.
Und wichtig bei allem, was du benannt hast, ich habe ja deinen Hund in den Situationen nicht erlebt.
Ja.
Ich gucke mir den Hund genauso an und gucke mir sein Motiv an.
Mhm.
Es kann auch ein Teil sein, dass er auf diese Kinder so massiv, sage ich jetzt mal, reagiert, weil der woanders Stress hat und wirklich sagt, ich bin hier schon so Oberkante.
Mhm.
Jetzt haltet ihr mal alle die Füße still, weil ich kann nicht mehr.
Mhm.
Das ist ein anderes Motiv, als ein, ich sag jetzt mal, ein introvertierter Kundschafter, der eh die Idee hat, ich muss hier, jeder steht hier wie bei so einer Politesse stramm.
Ja. Ja.
Und das wäre ganz wichtig, das bräuchte ich dazu, weil jetzt fühle ich deine Energie, aber nicht die Energie des Hundes.
Ja, ja. Ja, spannend.
Ja, das ist komplex.
Ja. Was würdest du denn sagen, wie viele Menschen haben so ein Thema mit Vertrauen?
99%.
Ja, ne?
Weil wir alle, also wenn ich dich jetzt frage, was ist für dich ein Trauma?
Mhm.
Was würdest du als Trauma benennen? Jetzt muss nicht in
also
deine
jetzt,
Biografie gehen. Nee,
sondern, aber auf unserer, soll ich ein Beispiel nennen?
Ja.
Oder? Okay. Für mich war mit Sicherheit traumatisch das Erlebnis, dass mein Vater unsere Familie, oder dass wir unseren Vater verlassen haben. Also dass der mit 4 Jahren haben meine Eltern sich getrennt. Und dann war der mehr oder minder aber auch aus meinem Leben erstmal fast ganz verschwunden.
Ja.
Und ich weiß auch, dass es traumatisch war, weil ich eben selber keine große Erinnerung daran habe, außer an das letzte Gespräch, was wir hatten.
Ja.
Was aber für mich so nett war. Mhm. Ne? Also ich habe das irgendwie verstanden. Ich habe auch damals schon ganz viel verstanden mit 4.
Das ist der Retter, das ist dein Beschützer. Ja.
Und danach war aber ist viel weg und ich habe gar keine Erinnerung mehr daran. Und das finde ich total unnormal für ein Kind, wenn ich jetzt als Erwachsener drauf schaue, dass ich meinen Vater vermisst habe oder dass ich das Gefühl habe, dass mir was fehlt oder dass ich zu dem wollte oder so.
Das findest du unnormal? Der war doch eine Bindungsperson.
Ich hatte kein Gefühl.
Ach so, ich habe es andersrum verstanden. Okay, ich dachte gerade so.
Nein. Ich auch.
Okay.
Nee, genau. Ich hatte kein Gefühl, dass ich ihn vermisse oder dass er mir fehlt oder dass ich dahin möchte.
Ja, okay.
Das kann ich nicht mehr erinnern.
Ja.
Und ich denke, das muss traumatisch gewesen sein, wenn man das nicht mehr kann.
Genau. Und wenn du es, das ist zum Beispiel mir auch wichtig, wenn du sowas erzählst, ist es immer wichtig, bevor wir sowas erzählen, wenn das was ist, wo du das Gefühl hast, das ist gut bearbeitet, ist es okay, aber ansonsten können wir zum Beispiel durch Erzählung zwei Sachen schaffen. Zeugenschaft, dass du an mir wahrnimmst, das ist auch wirklich schlimm, das ist so der Spiegel. Das andere ist, du kannst dich retraumatisieren. Mhm. Ja, das ist immer ganz wichtig, deswegen achtsam mit sich selber sein. Das ist ein Schocktrauma.
Mhm.
Unfall würdest du auch wahrscheinlich sofort, ne?
Ja.
Schweren, genau. Und das ist das, was die Menschen anerkennen als Trauma.
Mhm.
Was wir wirklich... Das ist jetzt immer mehr bewusst, aber ist das Entwicklungstrauma.
Mhm.
Und das ist ein Bindungstrauma. Und wenn Menschen sich bewusst werden, das fängt mit der Zeugung an. Mhm. Wie werde ich gezeugt? Wie ist die Schwangerschaft?
Mhm.
Wie ist meine Entbindung? Weil die Kinder entscheiden, wann geht's los mit der Geburt. Und sie sind immer beteiligt. Und wenn sowas zum Beispiel unterbrochen wird, weil es nötig ist, durch einen Kaiserschnitt, ändert das für das Baby gar nichts, dass das zum Beispiel ein Leben lang das Gefühl hat von, ich bin nicht selbstwirksam.
Mm.
Und was dann weitergeht, meinetwegen, ich habe gerade einen Menschen gehabt, wo das hieß, da waren die Eltern enttäuscht, dass sie ein Mädchen war.
Mm.
Und diese Energie, immer wieder, alleine bei der Geburt, oh, ja gut, müssen wir einen anderen Namen aussuchen.
Mm.
Das auf Dauer, immer diese kleinen, so stöhnen, genervt beim Wickeln. Das können ganz Kleinigkeiten sein. Das ist etwas, was Bindungstrauma macht. Und das ist etwas, was Vertrauen schafft, einmal in das Gegenüber, aber vor allen Dingen verliere ich das Vertrauen in mich.
Mhm.
Weil die Botschaft ist, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung.
Mhm.
Und dann machen wir das, was du gemacht hast, ganz früh Anpassungsstrategien.
Mhm.
Und wir machen irgendwann mit den Hunden dasselbe.
Mhm.
Wir wollen, dass die sich anpassen, dann werden die durchkonditioniert, damit sie gehorchen.
Ja.
Und ich möchte, dass das Ganze miteinander über Bindung und über Beziehung läuft. Und Beziehung entsteht nur über Vertrauen.
Mhm.
Ich fühle dich an, du fühlst mich an. Und das geht nur in Beziehungsverhandlungen und die braucht Zeit. Und das geht eben nicht schnipp, ich mache was, sondern wenn ich habe Hunde, mit denen ich anderthalb Stunden darum verhandle, du gehst nicht durch dieses Tor, weil auf der anderen Seite wartet der LKW, der über die Straße fährt.
Mhm.
Schafft euch immer ein gutes Motiv. Übt mit euren Hunden nicht. Hunde üben nicht.
Mhm.
Ja.
Okay. Nochmal so ein bisschen harten Cut machen hier.
Ja, gerne.
Nochmal zu der Arbeit mit deinen Klienten.
Ja.
Wenn du sagst, übt nicht, was ist denn, du hast gerade eben schon einen Punkt genannt, vielleicht auch mehr, ist mir noch nicht aufgefallen. Ein Punkt auf jeden Fall, dass du sagst, schafft ihr ein gutes Motiv.
Hunde haben immer ein Motiv. Wenn die sich angucken, wollen sie was voneinander.
Mhm.
Wenn sie sagen, komm her, dann gibt es da einen Grund. Und nicht, dass sie üben, ich wollte mal wissen, ob du heute kommst.
Ja.
Und deswegen, egal was ihr macht, wirklich, schafft euch ein Motiv. Das kann auch ein imaginäres sein. Wenn ich jetzt sage, ich beanspruche eine Ressource, dann stelle ich mir das Eichhörnchen vor, was verletzt ist und was ich ja auch nicht freigebe, wenn er lange genug gewartet hat.
Mhm.
Ja. Also es gibt so Hunde, haben die verhandeln ihre Beziehung über Energie.
Mhm.
Wer entscheidet hier im Raum über die Energie?
Mhm.
Hund ist aufgeregt, du regst dich auch auf, ist er der Entscheidungsträger, weil er entscheidet über die Energie.
Mhm.
Wer hält sich wo auf? Wer beansprucht welchen Raum?
Mhm.
Wer beansprucht eventuell Spielzeug, Futter? Das sind die Punkte, über die sie die Beziehung klären.
Mhm.
Und da mache ich nicht Übung, 15 Uhr, jetzt verhandeln wir hier mal um diesen Futtersack, sondern ich nutze das, wenn ein Hund mir unterwegs was zeigt, was er wirklich nicht haben soll.
Mhm.
Verhandle ich mit ihm über diese Ressource.
Ja.
Ja, also das ist ganz wichtig.
Mhm.
Und dann braucht ihr auch nicht üben.
Ja.
Weil dann gibt es immer einen Moment, wenn der Hund an der Leine zieht. Wer entscheidet über die Energie? Wer entscheidet über den Raum? Mhm. Bist du die ganze Zeit da vorne, bist wie irre und kannst da vorne gar nicht klarkommen, entscheide ich über den Raum, dass der Hund bei mir hier bleibt, um ihn zu sichern und zu sagen, ich gehe zuerst in den fremden Reiz. Mhm. Verstehst du, das reiht sich dann quasi aneinander.
Ja. Dieses Thema hast du ja gelehrt bekommen, so aber ja wahrscheinlich auch schon mit dir getragen.
Ja, vermute ich. So fühlt sich das an.
Wie hast du das gemerkt? Wie ist dir das bewusst geworden? Weil du hattest vorhin auch schon mal sowas gesagt, wie dass man eben manche Dinge ja einfach so intuitiv spürt und macht und dann irgendwann kommt jemand von außen und gibt einem endlich einen Namen dafür und dann weiß man, ah, so wird das genannt. Und man kann es besser einordnen dadurch. Mhm. Da werden ja Dinge gewesen sein und dann plötzlich hattest du so ein...
Das ist tatsächlich durch diese Tierbegegnung zum Beispiel, dass ich ja gespürt habe, dass ich in einer gewissen Art mit den Tieren in Kontakt war. Ja. Und später dann auch, ich habe ja dann mein Leben lang irgendwie Hunde an meiner Seite gehabt und später auch Pferde. Mhm. Und da war das immer so, wenn sich ein gewisses Gefühl von Klarheit, also dann bin ich richtig in meinem Körper. Mhm. Es ist ruhig, aber nicht abgeschaltet. Mhm. Es ist klar. Es hat eine mega Fokussierung und dabei ist es trotzdem weich. So würde ich mein Gefühl dann beschreiben. Mhm. Und das habe ich dann durch diese Arbeit, die ich da gelernt habe, gemerkt, ah, das ist also der Zustand, den ich immer wieder hatte. Und das ist jetzt tatsächlich durch meine Arbeit, konnte ich das sozusagen immer wieder überprüfen. Mhm. Rede ich jetzt mit dir aus so einer Beschützerenergie, dann spüre ich meinen Körper nicht und könnte dir jetzt Methoden erzählen. Oder, das mache ich auch in unserem Gespräch, fühle ich immer wieder nach, bin ich in meinem Körper? Spüre ich meine Füße noch? Ist da Aufregung? Ist da Kälte? Das mache ich parallel quasi die ganze Zeit, um mit dir ein echtes Gespräch zu führen. Und das ist das, was ich dann gemerkt habe, auch unter anderem eine Dami Schaf gibt es. Das ist eine Frau, die traumaorientiert, aber sehr eben Körper und Emotionen zusammenbringt. Das war auch eine wichtige Lehrerin, dass ich auf einmal über mich gemerkt habe, ah, stimmt. Die hat mir das übersetzt. Ja, das war wie so ein Übersetzer zu sagen, ah, wenn die Hände kalt werden und Füße in gewissen Zusammenhängen, ach, das ist Traumaenergie. Mhm. Ja, das hat mir schon geholfen. Natürlich habe ich Wissen von außen bekommen und das ist übersetzt worden, aber ich habe es dann mit mir in Verbindung gebracht.
Ja, das finde ich total wichtig und das ist, glaube ich, auch diese Erfahrung, die man dann macht, die einen wirklich dahin bringt, sich selbst viel besser kennenzulernen und das dadurch aber auch anderen besser beibringen zu können, ne? Oder weitertragen zu können.
Ich kann nur Menschen etwas vermitteln, was Echtes, was Bleibendes, wenn das hier in mir stattfindet. Ja. Weil sonst hätte ich zum Beispiel für meine Seminare oder für meine Coachings einen Ablaufplan. Mhm. Und ich gehe jedes Mal in die Situation komplett neu. Wenn ich ein Seminar gebe, und auch egal, wie oft ich das wiederhole, ich weiß nicht, was passiert. Ich habe natürlich ein gewisses Grundwissen. Eben, ne? Jetzt nur dieses Beispiel. Wenn ich mit Klienten arbeite, frage ich zwischendurch, sind jetzt werden deine Hände kalt, deine Füße kalt? Dann weiß ich, okay, das ist mein Wissen, dass das Traumaenergie ist. Wobei ich das auch anfühle, manche Menschen haben halt eher kalte Hände, wobei das auch schon ein Zeichen ist. So, wann ist das so? Das mache ich natürlich, aber an sich stelle ich mich immer wieder neu ein und kann das nur wirklich, wenn ich bei mir bin. Und ich kann auch so, wie ich jetzt arbeite, nur arbeiten, weil ich zum Beispiel Vertrauen in mich entwickelt habe. Da wird meine Arbeit vor 4 Jahren auch noch eine andere Qualität gehabt haben, weil ich dann noch nicht so bei mir war. Und das finde ich auch legitim. Mhm. Ich lerne durch meine Klienten genauso viel, wie sie durch mich.
Ja.
Durch die Hunde lerne ich enorm viel. Die zeigen mir ganz genau an, ob ich gut da bin oder nicht. Mhm. Und die verbitten sich auch manche Sachen. Also wenn ich da Füllefanz anfange und ich hatte mal einen Hund, den habe ich auf dem Platz, damit er zur Ruhe kommt, verwiesen. Also wirklich dem, wenn ein Hund bei mir, so wie jetzt auch dein Hund, da liegt, dann ist das Ziel immer Entspannung. Mhm. Weil dann ist er ansprechbar. Und er soll nicht da bleiben, sondern soll zur Ruhe kommen.
Ja.
Das hat diese Hündin ganz toll gemacht. Und ich war relativ neu in meiner Arbeit. Und dann kam die unaufgefordert, stand die in aller Ruhe auf. Und dann habe ich richtig gemerkt, mein Verstand hat gesagt, jetzt muss ich der Besitzerin beweisen, dass ich entscheide, dass der Hund bleibt. Ich also aufgestanden, Raum eingenommen. Die Hündin hat mich angeguckt und mir vor die Füße gekotzt.
Oh.
Und das war das Zeichen, das ist zu viel. Und das habe ich mir dann auch erlaubt, diesen Fehler zu machen. Zu sagen, die hat in dem Moment gesagt, das ist totaler Scheiß, was du hier machst. Ja. Ja? Und die hat mich gelehrt zu sagen, Moment, mein Gefühl hat mir gesagt, dass das, was ich wollte, war doch, sie sollte zur Ruhe kommen. Und das hat sie gemacht und dann ist sie in dieser Ruhe aufgestanden. Mhm. Also dem nächsten Hund habe ich das natürlich dann gelassen.
Ja.
Ja.
Ja. Das war zum Kotzen.
Genau, so, ne? Aber wirklich.
Solche Situationen
ja,
gibt es
ja,
dann.
Ja.
Mm. Okay. Und das Training, in Anführungsstrichen,
gibt es
ja,
nicht.
Gibt es ja nicht.
Ist wirklich der Unterschied. Es ist kein Training. Es ist immer eine Beziehungsarbeit, was ich mache. Mm. Egal, ob mit dir, du mit dir selber oder der Hund zeigt auf, wo das Thema zwischen euch ist. Eine Verbindung haben die Menschen. Mm. Die lieben sich. Der Hund liebt sie. Aber die Beziehung ist meistens nicht geklärt.
Ja.
Und der Hund ist auch derjenige, der das wirkliche Thema auf den Tisch bringt. Der Mensch kommt und sagt, es ist, weil der Hund an der Leine zieht und andere Hunde anbellt.
Mhm.
Dann sage ich, ist dann zwischen euch Ressource geklärt? Ja, das ist geklärt.
Mhm.
Und dann kommt der Hund bei mir auf den Hof und das Erste, was er sich schnappt, ist ein Stock. Und sage ich, dann beanspruch mal diesen Stock. Und dann ist gar nicht geklärt. Und die Hunde wissen, zu wem sie kommen, auch wenn ich zoome. Die arbeiten immer mit. Die zeigen mir an, wann sie zu den Menschen gehen, ob ich am Thema dran bin. Die bedanken sich bei mir ganz oft.
Mm.
Das ist ganz, also die Hunde sind dann eigentlich auch oft meine eigentlichen Auftraggeber.
Mm. Ja, war schön.
Ja.
Also ich finde das wirklich ein richtig schönes Thema, das so zusammenzubringen.
Mm.
Wenn du mit den Menschen arbeitest, wie sieht das dann aus, wenn ihr gesprochen habt? Also wenn ihr an ein Thema rangegangen seid, mit welchen Methodiken arbeitest du da? Gibt es irgendwas?
Ja. Also zum Beispiel bei dir jetzt, wenn wir das mal so konkret nehmen, als ich gesagt habe, ne, deine Füße wurden unruhig. Das wäre der Moment, wo ich dich auch frage, zum Beispiel jetzt. Darf ich das?
Ja.
Was nimmst du von dir jetzt an deinem Körper wahr? So wie du da sitzt.
Meine Füße, mein Rücken, also alles, denke ich.
Was ist mit deinem Bauch?
Auch.
Nimmst du den wahr oder jetzt durch Aufforderung?
Also er war gerade eben, als du gefragt hast, nicht das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Das Erste war wirklich meine Füße, mein Rücken.
Ja, also das, wo es auflehnt, ne?
Ja, der auflehnt oder wo ich mich anspanne. So, ne? Im Rücken habe ich natürlich eine gewisse Grundspannung jetzt. So.
Mhm.
Die Hände sind aber auch, also ich fasse mich ja auch die ganze Zeit irgendwie an.
Genau, ja.
Ja.
Ja. Und das ist schon diese Suche nach Kontakt mit sich auch. Und das würde ich dann weiter, genau das ist ein ganz wichtiger Baustein. Mhm. Ich gehe immer mit dem mit, was dein Körper mir sagt, weil ich bin Körper.
Mhm.
Das wäre dann weiter zu gucken, wo, wenn du zum Beispiel sagst, natürlich bin ich da angespannt.
Mhm.
Wäre wieder zu gucken, würde ich mit der Anspannung in Kontakt gehen.
Mhm.
Das Entscheidende für mich ist, alles ist willkommen, nichts davon soll weg, soll nur gehört werden, weil in der Regel sitzen da dann Themen. Und dann nutze ich Musik, Bewegung, dass die Menschen sich anfangen zu bewegen. Und dann spüren die sich auf einmal. Oder es kommt, wenn das Menschen sind, die sehr in der Scham sind, also dieses Ich bin falsch, mache ich das natürlich nicht. Dann schaue ich, wann das soweit ist. Ich habe auch einen Klienten gehabt, der war voller Wut zum Beispiel.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, was hörst denn du für Musik? Und dann meinte er, ja, ich habe gerade Heavy Metal gehört. Und dann habe ich die Musik angehört, hat er sich sein Lieblingslied ausgesucht und dann haben wir zusammen nach Heavy Metal abgerockt. Ja, sowas mache ich dann auch. Und dann lade ich die ein, dass sie merken, wir sind da zusammen. Und dann kann das sein, dass ich sage, so, okay, jetzt hast du eine Sensation im Körper gehabt, nämlich Farben, und dann fangen die an und bringen das aufs Papier. Und das heißt, ich nutze immer wieder alles, was sozusagen nicht aus dem Verstand kommt. Der Verstand ist so der uns viel erzählen kann. Der ist für mich da, dass ich weiß, ich muss in dieses Mikro reden. Und wenn ich nachher rausgehe, ist da die Wand und da die Tür. Also, dass ich mir nicht den Kopf einrenne.
Ja.
Und ich rechne, wie lange ich mit dem Auto fahre. Das kann der Verstand.
Ja.
Aber diese ganzen Themen, die wir jetzt hier besprochen haben, versteht der Verstand sowieso nicht. Der kommt dann in einen Vorlesesaal, da kann der alles erzählen. Und ich gehe eben in diese Körperarbeit. Also es geht in erster Linie immer wieder, wo fühle ich was und wie bringe ich das anders in den Ausdruck. Ich arbeite mit Aufstellungen. Das kann sein, wenn ich in einer Gruppe bin mit anderen Menschen wirklich. Oder ich habe auch meine niedlichen kleinen Schleichfiguren, Schleichwerbung, und arbeite damit. Also es geht mir immer darum, raus aus dem, was wir als Idee haben und was im Prinzip dann das Unterbewusstsein uns zeigt. Das ist mein Weg. Und das ist auch das, was mir am meisten für mich weiterhilft. Also ich sitze durchaus auch zu Hause und male mal zu einem Thema, bringe ich was aufs Papier und bin dann ganz erstaunt, weil das ganz anders ist als das, was ich gedacht habe.
Muss man dafür gut malen können?
Nein, das ist genau das Gegenteil. Das können Punkte, Striche, irgendwas sein. Mhm. Und das ist ganz spannend für die Menschen, weil sie auf einmal was sehen dann und sagen, hä, das ist ja, was habe ich denn da für Farben genommen? Die nehme ich sonst nie. Mhm. Ja? Aber dafür brauchst du einen Raum. Also ich schaffe erstmal einen Raum. Also wenn die Menschen zu mir kommen, wir sitzen immer erstmal, trinken Kaffee, Tee und quatschen. Also es kommt, weil das ist hier Beziehungsarbeit und das braucht Zeit. Mm. Und dann fühle ich an, was brauchen die. Es gibt auch Menschen, die sitzen 4 Stunden und reden, weil die endlich reden dürfen. Und dann ist der nächste Tag nochmal 1,5 Stunden reden und dann merke ich so. Und dann gehe ich zum Beispiel in den Raum und dann merkst du bei denen schon, oh Gott, jetzt ist das ein fremder Raum, jetzt will die was. Und es gibt Menschen, die schaffen das original 1 Minute in diesem Raum zu stehen, dann gehe ich wieder raus. Und dann geht es erstmal nur den Raum wahrzunehmen. Hast du zum Beispiel jetzt hier richtig bewusst, wo du sitzt? Heute? Nicht, weil du den Raum kennst. Aber hast du dich hier richtig orientiert?
Ich glaube nicht, nee.
Genau. Und das ist zum Beispiel dieses Orientieren. Wenn ich in so einen Raum komme, dann orientiere ich mich, damit mein System Sicherheit hat. Und wir machen das schnell auch zu Hause. Das ist auch was, was ich immer einlade und sage, orientier dich, nimm wahr, wo du bist, um dann zu gucken, was passiert dann eigentlich? Und dann ist es schon auffällig, wie sitzt jemand? Und auch für sich, dass sie dann merken, boah, so wie ich den Raum betrete. Und damit, also immer mit diesen Signalen, die auf der anderen Ebene stattfinden, so gehe ich in Kontakt.
Ja.
Und wenn der Hund dabei ist, ist es eben noch spannender. Ne? Wo hält der Hund sich auf? Und so weiter.
Er liegt jetzt hier in der Ecke?
Total zufrieden. Schön, der gibt es an dich ab, ja. Der fühlt sich hier safe.
Mein Herz, sag ich immer.
Ja.
Er ist wirklich
mein
Goldstück.
Ja.
Ja, du sagst, du gehst dann auch in unterschiedliche Räume. Das heißt, du hast Räumlichkeiten, in denen du dann deine Coachings, deine Zusammenführung machst.
Genau, ich habe jetzt ja im Moment 2 Standorte. Mhm. Und in dem einen habe ich jetzt eben die Jahre gearbeitet. Das ist mein kleines Häuschen, was ich auch als Retreat anbiete jetzt für Menschen mit Hunden. Also das ist so ein ganz toller Ort. Und da war das so, dass das immer im Privatbereich bei mir stattgefunden hat. Mhm. Also wenn die zu mir gekommen sind, in meinem Esszimmer, und dann sind wir in einen Seminarraum gegangen, aber es war ist auch sehr privat trotzdem gewesen.
Ja.
Und der neue Ort hier in Schleswig-Holstein in der Nähe von Husum, da ist es tatsächlich so, dass ich noch am Gucken bin, wie ich das mache. Im Moment lande ich trotzdem wieder bei mir erstmal in der Wohnung und gehe dann von dort aus in einen anderen Raum, in den Seminarraum.
Ja.
Und das ist schon spannend, was bei Menschen alleine, nur wenn ich sage, ja, dann lass uns doch mal den Raum wechseln, passiert. Mhm. So, dann kommt die Anspannung. Und damit gehe ich dann auch mit und ich gucke immer, was kann das System tragen.
Mhm.
Ja.
Was würdest du denn sagen, sind so deine eigenen Themen, die du jetzt vielleicht damit noch auch bearbeiten kannst, wo du sagen kannst, okay, da ist Potenzial, da spiegelt sich was, da kann ich dann nochmal über mich selber was lernen.
Das passiert pausenlos.
Mhm.
Das ist wirklich so. Im Moment ist es das Thema in die Welt gehen, mich zu trauen, mich präsent zu machen, auch so wie mit diesem Gespräch hier. Und dann begegne ich spannenderweise auch genau den Klienten, die zum Beispiel künstlerisch engagiert sind, sagen, oh, ich würde so gerne eine Ausstellung machen. Und dann ist das auch so ein Wechselspiel. So, ne, das erlebe ich immer wieder. Welche Menschen ziehe ich an? Sind sie in der Fülle, sind sie im Mangel? Und ich erlebe, ich habe jetzt gerade ein Wochenende mit meinem Jahreskreis gehabt. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich 1 Jahr lang regelmäßig trifft bei mir, mit mir, per Zoom und live.
Mhm.
Und die sind jetzt in der 2. Runde, haben gemerkt, okay, es geht weiter. Und da ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich deutlich durch die gerade lerne, Führung nochmal zu übernehmen.
Mhm.
Sie in die Aufregung zu bringen, weil das ist das, was wir auch brauchen, dass das Nervensystem mal aufregt. Aber dann dem Moment, wo es anfängt zu kippen, dann die Koregulation zu übernehmen und wirklich zu sagen, und jetzt machen wir Folgendes. Ja, das bringt mir jetzt gar nichts, das brauche ich nicht. Und dann bleibe ich dran und sage, doch, erfahre es bitte. Und wenn das im Erfahren immer noch unangenehm ist, dann kannst du es lassen. Und das war das erste Mal, dass ich diese Art von Führung übernommen habe. Und das habe ich nur durch meine Klienten gelernt. Und die Hunde lehren mich pausenlos. Mhm. Also in der Feinheit, wie präsent bin ich wirklich? Ist es eher aus so einer Strategieidee? Will ich was beweisen? Und deswegen, es hört nicht auf. Also für mich ist das immer, immer ein Wachstum.
Mhm.
Also das, und zurzeit ist das Thema Raum einnehmen, Präsenz und in die Fülle gehen. Das würde ich so als Überschrift haben.
Ja.
Ja.
Ja, schön. Sehr, sehr, sehr großen Dank an dich, dass du da warst.
Ja,
sehr gerne. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Und ich fand, da waren ganz, ganz viele tolle Impulse mit bei.
Ich danke dir. Danke für die schönen Fragen.